aber auch darauf achten, jetzt nicht nur bei welchem Unternehmen man einsteigt, sondern wer der Vorgesetzte ist. Gerade in den ersten Berufsjahren enorm wichtig, dass man gefördert wird, dass man die richtige Unterstützung bekommt, kann einen enorm pushen an der Stelle. Von daher sollte man auch darauf achten.
Hey und herzlich willkommen zum Colorful Careers Podcast. Heute spreche ich mal mit jemandem, der selbst von den aus der Reihe Tanzenden aus der Reihe tanzt. Er hat Emma, The Sleep Company, internationalisiert. Er war im Mittelstand und jetzt wieder im Startup bei Memox. Ein Unternehmen, was es sich zum Ziel gemacht hat, Meetings interessant, kreativ und agil zu gestalten. Ich spreche heute mit Marc René. Viel Spaß! Hi Marc René, es freut mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen darf und ich freue mich auch sehr, mal wieder mit jemandem zu sprechen, der auch in Frankfurt sitzt. Wie geht's dir heute?
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Luke. Mir geht's soweit ganz gut und ja, freut mich natürlich, dass wir in Nachbarschaft sitzen.
In Nachbarschaft, aber leider nicht im selben Raum. Wir hatten es eigentlich geplant. Bei mir kam dann von der Arbeit leider ordentlich viel dazwischen, deswegen habe ich es nicht geschafft, vor 6 aus dem Büro rauszukommen. Aber das holen wir nach. Weil bei Memox ist nicht nur das Startup cool, sondern auch die Kulisse. Das kann ich garantieren. Ich war schon da. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen auch gleich nochmal zu Memox. Vorab habe ich eine Frage an dich. Woran denkst du, wenn du das Wort Colorful Careers hörst?
Ja, Colorful Careers. Also für mich bedeutet das einfach eine Vielfalt an Möglichkeiten, die Jobwelt bietet. Können verschiedene Industrien sein, können verschiedene Jobrollen sein, die man ausführt. Ein Stück weit auch in meiner eigenen Karriere, die nicht jetzt unbedingt die geradlinigste war, vielleicht von Anfang an, aber auch, dass sich bestimmte Sachen innerhalb von der Karriere ändern können, glaube ich, ist was Essentielles, was mir zu dem Wort Colorful Careers dann einfällt. Und ich glaube, deshalb sitzen wir heute zusammen, um darüber dann zu sprechen.
Genau so sieht's aus. Du hast auch gerade eben schon dich selbst schon in diese Frage rein integriert, weil meine nächste Frage wäre an dich. Würdest du sagen, du passt auch rein in dieses Konzept, was du gerade beschrieben hast, oder in dieses Konzept Colorful Careers? Und wenn ja, warum passt du rein?
Ja, also ich glaube, im ersten Schritt, glaube ich, kannst du die Frage selber gut beantworten, in dem Moment, in dem du mich eingeladen hast.
Ja, klar.
Ich glaube, würde ich mich definitiv drin sehen, immer wenn mal sein Lebenslauf dann doch mal Revue passiert, welche Station man hinter sich gebracht hat, dann glaube ich, würde ich schon sagen, dass definitiv dieser mehr oder weniger colorful war. Und warum? Ich glaube, ich habe verschiedene Erfahrungen gesammelt, vom Großkonzern über Mittelstand, aber auch Startup, was dann irgendwie für mich so den Weg, sag mal, geebnet hatte, über die Zeit herauszufinden, was ich wirklich möchte, was meine Stärken sind, wo meine Interessen liegen. Und von daher glaube ich, passt das schon ganz gut.
Definitiv, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und wenn ich jetzt schon mal einen Frankfurter hier sitzen habe, ich habe bisher, glaube ich, ich will jetzt echt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich habe bis jetzt nur mit Dennis, den kennst du ja auch, den Dennis Schmolzi, gesprochen, auch ein Frankfurter. Was ist denn so deine Haltung zum Frankfurter Startup-Ökosystem?
Ja, Frankfurter Startup-Ökosystem. Es tut sich einiges, glücklicherweise. Ich glaube, ein Ökosystem, was jetzt natürlich bundesweit gesehen ist, nicht so die Relevanz noch hat oder nicht so den Fokus aufgelegt wird, wie es in Berlin, München ist. Aber man kann auch natürlich seine Vorteile haben, sag ich mal, da jetzt nicht, sag ich mal, den Fokus zu sehr drauf zu haben, sondern in Ruhe arbeiten zu können. Es gibt Startup-Events, aber jetzt auch nicht in Hülle und Fülle, so dass man sich auch noch auf seinen Startup-Alltag konzentrieren kann und eben nicht nur noch auf Events, sag ich mal, vertreten ist und seinen operativen Job eigentlich vergisst. Es tut sich einiges, Frankfurt zentral, gerade wenn man natürlich international arbeiten möchte oder wenn man reist, eine schöne Thematik. Von daher freut es mich persönlich in Frankfurt ansässig zu sein und dort arbeiten zu können.
Cool. Deine Reise, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber deine Reise hat auch klassisch, würde ich jetzt mal sagen, für jemand Startup-Begeistertes in Berlin angefangen, richtig?
Ja, kann man so sagen, also zumindest mein Studium, meine akademische Laufbahn hat in Berlin angefangen, genau. Damals allerdings nach Berlin gegangen, hat es keinen Startup-Hintergrund gehabt, lag eher daran, dass ich einfach in einer großen internationalen Stadt arbeiten wollte. Hat einen tollen Studiengang dort gefunden gehabt in Berlin, Und das hat mich damals nach Berlin gebracht, dass das dann irgendwie die Startup-Hochburg war. Das war jetzt damals nicht für mich vorhersehbar, dass es mal irgendwie von Interesse sein sollte. Von daher gab es da andere Gründe für, wo ich dann am Ende in Berlin gelandet bin.
Wann war das, darf ich fragen?
Ja, das war im Jahr 2010 gewesen.
2010, okay. Weil lustigerweise, ich habe ja auch schon mal mit dem Jörg Reinbold gesprochen und der war ja quasi Mitinitiator von dieser Startup-Kultur, ne? Der war ja, ist mit den Samba-Brüdern nach Berlin und der hat dann nochmal ganz offen und ehrlich gesagt, die sind da auch nicht hin, weil das Ökosystem schon da war. Die sind auch erstmal hin, weil es eine interessante Stadt war. Und ich werde mir das, glaube ich, immer merken, wie er das gesagt hat. Er meint, wo nach der Arbeit auch mal ein bisschen was los war. Das war nicht ganz cool formuliert.
Ja, ich glaube, das trifft ganz, ganz gut am Ende. Damals, ja, noch die Zeit eigentlich mehr von, ja, Rocket Internet, Zalando.
Genau.
Klingt jetzt wirklich viele, viele Jahre weit entfernt, aber ja, das war so damals die Startup-Szene, die unter anderem in Berlin dann vorhanden war.
Genau. Was hast du denn damals angefangen zu studieren und warum?
Ich habe damals klassisch eigentlich BWL, also Business Administration, studiert. Warum? Ich hatte schon vor meinem Studium eine kaufmännische Ausbildung gemacht gehabt, Kauf- und Großhandel. Hatte schon immer an ja, kaufmännischen Themen Interesse gehabt, Interesse auch für Finanzen gehabt, weshalb für mich dann klar war, da ja, Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Warum Berlin? Damals, ich habe an der Hochschule für Wirtschaft und Recht studiert und dort wurden die Studiengänge, der wurde sowohl aus Englisch als auch auf Deutsch angeboten. So konnte ich jedes Modul einzeln wählen, ob es auf Deutsch oder auf Englisch absolvieren wollte. Gab noch viele Partnerhochschulen zu dem obendrein. Und ja, die Stadt ist vielfältig, kulturell interessant. Und das hat mich damals nach Berlin gebracht gehabt.
Mega cool. Und hast du damals schon erste Berührungspunkte gehabt mit Jobs, Berufen in so eine Richtung? Also du hast ja dann noch Master gemacht, aber schon in Berlin, hast du da schon Berührungspunkte gehabt?
Genau, ich habe meine ersten Berührungspunkte dann eigentlich mit der Startup-Szene dann auch in Berlin gemacht gehabt. Muss allerdings sagen, eher so gegen Ende vom Bachelorstudium, mit ein eigenes Gründungszentrum an der Hochschule gehabt, wo es einzelne ja, Vorträge gab. Und das war so ein Thema, ja, wo man dann einfach ja, mal in Kontakt kommt und einfach mal sehen kann, von wegen, wie sieht die Startup-Szene denn aus und was gibt es denn da für Möglichkeiten. Aber weit natürlich nicht so weit das Ökosystem fortgeschritten, wie es das heutzutage ist.
Okay, ja, gut, kann ich verstehen. Ich meine, gut, 2010, 2011, was waren da so groß? Du hast gesagt, ne, die Rocket Era, wahrscheinlich hier Hello Fresh, ging Hello Fresh damals schon los?
Ja, ich
Auto
glaube.
One und Co.
Ja, ich glaube, die Ka also schätzungsweise, ich kann es nicht genau sagen, aber ich hätte fast gesagt, dass sie noch nicht so alt sind, vom Gefühl
Ja.
her. Ja, weil
Aber ja,
2010,
Zalando.
2011 sind ja schon jetzt über 10 Jahre her oder so, ob wir schon über 10 Jahre sind, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, das müssen wir mal recherchieren,
Ja.
aber also ja, gab da einiges, sag ich mal, was da noch relativ klein war zu dem Zeitpunkt, jetzt halt um einiges größer mittlerweile ist, ja.
Definitiv. Und dann der Master. Ich habe selber schon den Fehler gemacht, habe EBS gesagt, aber es ist ja komplett falsch. Das ist ja die ESB, Reutlingen. Wie kommt es, dass du dir gesagt hast, so ich gehe jetzt nach Reutlingen? Reutlingen ist, glaube ich, Nähe Stuttgart, wenn ich mich nicht irre.
Genau, richtig.
Genau, wie kam es dazu, dass du dir gesagt hast, da gehe ich jetzt hin?
Ja, ein sehr guter Punkt. Also, da muss ich vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, um die Frage zu beantworten. Also, ich war dann fertig gewesen mit meinem Bachelorabschluss am Ende und habe mir dann überlegt gehabt, von wegen, ob ich in die Berufswelt einsteige oder ob ich dann doch direkt ja, nochmal einen Master dranhänge und es war dann gerade so die Zeit gewesen, als ich festgestellt hatte für mich, ja, ich muss auf jeden Fall einen Master machen, aber möchte nochmal vorher nochmal ein Praktikum machen. Und damals hat es mich dann ja, nach München zu einem Startup gezogen. Dort war es so gewesen, dass die eine Plattform gebaut hatten, wo sie Investoren mit Startups zusammengebracht hatten. Und ich habe mich schon während meinem Studium sehr ja, für Finanzthemen interessiert gehabt, fand es auch ziemlich interessant, so Businessmodelle mal zu sehen. 2013 war dann so die Zeit gewesen, als es darum ging, oder die ganzen Crowd-Investing und so das Thema so ein bisschen aufkam. Und plötzlich war es so gewesen, dass ja, dass ich die Möglichkeit hatte, ja, Businesspläne mal zu sehen von Startups. Und das natürlich nochmal zu kombinieren, auch mit meinem Interesse für Finanzen. Und aus dem Ganzen bin ich dann nach München gegangen Und für mich war dann klar, wenn du irgendwie noch was machst, dann wirklich im Bereich Master, dann soll es irgendwie ein Studiengang sein, der auch international ausgerichtet ist, der ein bestimmtes Renommee hat, trotzdem aber ja eine staatliche Fachhochschule. Und da hat sich dann Reutlingen quasi angeboten gehabt, aufgrund von bestimmten Netzwerken dort vor Ort, von den Vorlesungen, hat mich dann quasi nach an die ISB nach Reutlingen dann gebracht gehabt.
Okay, interessant. Und du hattest mir auch im Vorgespräch, wir hatten schon mal gequatscht, hast mir schon ein bisschen was erzählt. Du meintest, dass du ursprünglich eigentlich Bock hattest auf Corporate, also Großkonzern, hast dann auch deine Berührungspunkte bei BMW machen können, aber dann doch nicht. Da würde mich mal interessieren, warum und wie bist du überhaupt zu BMW gekommen?
Ja, sehr guter Punkt. Also damals war es so gewesen, ich hatte dann irgendwie so in meine Jugend schon entwickelt gehabt, irgendwie so diesen Traum, beim großen Corporate zu arbeiten, ja, eine internationale Karriere dann zu starten, international arbeiten zu können. BMW war dann damals so eines der Unternehmen, es war dann so um 2013 rum, was ziemlich erfolgreich war, was ich ziemlich attraktiv fand. München, eine schöne Stadt, obendrein. Hab dann damals, ich war gerade im Auslandssemester in den USA gewesen, habe mich dann eigentlich auf Auslandssemester oder beziehungsweise Auslandspraktikum beworben gehabt, auf verschiedene Stellen. Hatte neben meinem Studium damals nochmal 2 Semester Mandarin gelernt gehabt, wollte eigentlich nach China und habe dann aber eine Werbung-Initiative auch nochmal nach München geschickt und ja, wurde da dann angenommen. War im Bereich Retail Finance, das heißt alles, was drum ging, Thema internationale Finanzierung, Finanzierungsprodukte von Fahrzeugen, Leasing, Fahrzeugen. Und so hat es mich dann letztendlich dann nach München gebracht gehabt, für ein halbes Jahr. Hatte dann eine super spannende Zeit gehabt, die sehr lehrreich war. Und hat mir aber auch gezeigt, so diese Karriere, die ich ursprünglich mal vorhatte, so zu Beginn meines Studiums, dass das nicht so im Corporate-Umfeld sein wird, wie ich das eigentlich ganz gerne machen würde.
Okay, interessant. Cool. Also ich habe eine ähnliche Story schon von meinem damaligen Chef bei Framen erfahren, der auch erstmal bei Audi war und dann seine Realisation war, du bist dann irgendwann doch einfach nur, also eine Nummer klingt jetzt sehr, sehr hart, aber ein sehr, sehr, sehr kleines Zahnrad in einem großen Getriebe. Und da meinte dann, das war dann auch für ihn so ein Punkt, obwohl er riesen Autofreak ist, Audi-Fan, es fährt auch selber Audi A8. aber hat sich dann auch entschieden, ja, er geht lieber ins Startup. War eine definitiv bessere Wahl für ihn auch. Du hast gerade eben schon die sozusagen dein erster Touchpoint mit diesem mit dem Investing erwähnt. Venturate nennt sich das, richtig?
Genau, richtig, ja.
Genau, und das ist ein Marktplatz für Unternehmen und Investoren, richtig?
Genau, also war es damals, wo dann 2016 gab es ein Exit, wurde aufgekauft von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Frankfurt. Genau, also es ist gestartet eigentlich damals 2013, 2014 als Plattform, um Investoren mit Startups zusammenzubringen. Ähnlich wie die US-Plattform Angelist, kennen sicherlich einige
Ja.
Hörer, hat man versucht, damals einen Wettbewerber aufzubauen, weil damals das Ökosystem einfach nicht so weit war. Es gab nicht so viel Wagniskapital in den Markt. Die Business Angels waren nicht wie heutzutage teilweise also einfach publik, öffentlich erkennbar, jetzt aufgrund vom LinkedIn-Profil. War ja damals noch die Zeit von Xing und da gab es wenige, die sich da öffentlich als Business Angels gezeigt haben. Und auch gab es natürlich deutlich weniger VC-Unternehmen zur damaligen Zeit. Von daher war das damals der Ansatz einfach, ja, Startups benötigen das Kapital, Investoren haben das Kapital und suchen die Startups. Man baut eine Plattform, um beide zusammenzubringen.
Okay, also ein klassisches Plattform-Marktprinzip. Und was war deine Rolle? Also vielleicht auch initial, du bist ja, glaube ich, als Intern oder Working Student gestartet und warst dann Head of Matchmaking. Das finde ich auch interessant. Einmal vielleicht, dass du erklärst, was ein Head of Matchmaking macht, aber auch, was so generell deine Rolle dort war, wie sich das entwickelt hat.
Ja, also ich bin gestartet damals direkt nach meinem Bachelorabschluss für ein Praktikum, bin dann nach München gezogen, habe mit den beiden Gründern Alex Laszlo und René Seifert zusammengearbeitet gehabt, im Bereich Business Development, das heißt die Plattform aufzubauen, zu schauen, Partnerschaften zu engagieren, gerade Meine Idee damals war auch unter anderem viel mit Gründungszentren, die damals noch relativ verrannt in Universitäten gesehen waren, zusammenzuarbeiten, direkt an neue, frische Ideen von Studenten zu kommen und aber auch sonst Partnerschaften einzugehen mit VCs, Business Angel auf die Plattform zu bekommen. Das heißt, was meine Aufgaben gewesen? Aufgabenbereiche waren unter anderem gewesen, ja, spannende Startups zu identifizieren, die auf die Plattform zu bekommen. Andere Seite aber auch Startups zu evaluieren, die bei uns auf die Plattform wollten. So eine Plattform lebt natürlich davon, dass man hochqualitative Startups auf der Plattform hat, aber auch ja, Identifizierung von Partnern, dass einfach der Dealflow reinkommt. Und ansonsten ja viel auf Konferenzen unterwegs gewesen, da ist nach Startups das Sourcing zu machen, das Scouting und ja, sozusagen sicherzustellen, dass sowohl Startups auf der Plattform vertreten sind, die gut sind, aber natürlich auch dann die entsprechenden Investoren.
Okay. Und warum hast du dann irgendwann beschlossen zu gehen? Hast du dann gesagt, okay, du willst mal was Neues ausprobieren? Oder gab es innerlich Probleme, hört man ja auch manchmal. Oder war es durch die Auflösung dann, durch den Aufkauf, hast du ja gerade eben erwähnt, wieso wolltest du dann irgendwann gehen?
Das war damals, nee, ganz und gar nicht. Ich hatte eine super schöne Zeit gehabt, in dem halben Jahr, wo ich war, hatte noch eine Festanstellung bekommen, hatte dann aber für mich nochmal entschieden, den Master zu machen, nach Reutlingen zu gehen, und dann trotzdem weiterhin fürs Unternehmen, für Startup gearbeitet, für Venturate. Es war dann viel mehr so gewesen, wir haben uns gut weiterentwickelt, wir haben das Ganze sogar noch weiter geöffnet, dass du quasi als Privatinvestor, quasi als Kleinanleger sozusagen mit einem professionellen Business Angel in denselben Deal investieren konntest, was damals was ganz Neues war, sozusagen ich würde es, also ich nenne es immer so liebevoll, eine professionelle Art Crowd-Investing in dem Sinne zu betreiben, weil du jemand Professionelles mit an Bord hast. Nee, das war dann damals, ich war dann insgesamt 2 Jahre an Bord, das war dann gerade, ich bin dann gerade mit meinem Master fertig geworden, als dann quasi der Aufkauf stattfand, von daher war das so, ja, zeitlich perfekt gewesen, um da das Kapitel quasi abzuschließen. Aber insgesamt super tolle Zeit gehabt, konnte ein tolles Netzwerk aufbauen, Eindrücke von der kompletten Startup-Szene im Dachraum gewinnen. Also war eine sehr lehrreiche Zeit. Schaue ich sehr gerne zurück drauf.
Das, glaube ich, hört sich auch nach viel Arbeit an, aber auch viel spannende Arbeit. Ist immer eine geile Kombi. Und dann bist du, welches Jahr war das, als du dann gegangen bist?
Das war dann 2016 gewesen.
2016, okay. Und bist du dann, weil jetzt ja der nächste Step ist, dann Emma, wenn ich mich nicht irre. Emma
Genau.
Sleep Company. Vielleicht einmal kannst du uns erklären, wie der Übergang war. Also bist du auf die zugegangen, sind die auf dich zugegangen? Ich meine, du bist da in eine Rolle geschlüpft, die jetzt nicht gerade unrelevant ist. Da kommen wir gleich zu. Auch in dem jungen Alter, sich das dann so zuzutrauen und zu sagen, ich nehme das jetzt an, ich habe jetzt meine Learnings gemacht. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen, was so in der Zwischenzeit bei dir so vorging.
Sehr gerne. Also ja, wie war es damals gewesen? Damals ist eigentlich, ich war damals auf einer Plattform registriert oder hab eine Anfrage bekommen, ob ich mich ganz gerne auf einer Plattform für, es war eine Startup-Plattform gewesen, wo quasi Startups Mitarbeiter gesucht haben und Startup-interessierte Mitarbeiter Unternehmen finden konnten, die dann auf mich zukommen. Ich habe mich dann registriert gehabt und dann eines Tages, ja, kamen dann 2, 3 Angebote rein für Stellen. Eine damals war von Emma gewesen. Ich habe dann mal kurz telefoniert gehabt mit dem Anbieter, der hinter der Plattform stand. Der hat mir nochmal weitere Informationen zu dem Job gegeben gehabt und fand es dann ganz interessant und habe dann gesagt, ja, möchte ich ganz gerne mehr erfahren. Und so ging dann quasi der ursprüngliche Bewerbungsprozess dann quasi los. Also
Okay.
über eine Plattform, die irgendwie auf mich aufmerksam geworden sind. Und ja, dann quasi gab es dann die persönlichen Gespräche und so ist dann das eine zum anderen gekommen und so bin ich dann am Ende bei Emma, wobei ich sagen muss, eigentlich gar nicht mal bei Emma, sondern
Ja.
Jomando damals, das heißt eine Plattform ja für Schlafprodukte, die einerseits, sag ich mal, damals sozusagen das Unternehmen Bedside eigene Produkte hergestellt hat, aber auch, sag ich mal, von anderen Wholesalern Produkte, die verkauft wurden. Das war eigentlich die Mission damals, dort einzusteigen, da das Geschäft aufzubauen. Emma sollte dann ein Teilprojekt werden. Letztendlich, wie es dann oftmals in der Startup-Szene so ist, kam es dann etwas anders. Und Emma war das Hauptprojekt gewesen. Und ja, aber da können wir gleich nochmal gerne drauf eingehen.
Genau. Vielleicht kannst du kurz einmal erwähnen, du hast gesagt, du hast ein paar Angebote bekommen und einer davon war Emma. Die anderen, kannst du dich noch daran erinnern, wer das war, wo die Angebote reinkommen? Gibt es die heute noch oder sind die gescheitert?
Das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, also das war, weil die waren auch gar nicht aus Deutschland. Also das eine war aus London gewesen und das andere aus der Schweiz, ich glaube, es war aus Zürich gewesen. Die haben dann schon selektiv einzelne Startups ausgewählt gehabt. Dementsprechend für mich war es damals auch jetzt gar nicht mal was ganz am Anfang erwähnt gehabt. Ich komme aus dem Frankfurter Raum, war es jetzt gar nicht mal unbedingt so entscheidend, dass es unbedingt in Frankfurt sein muss, denn ich habe ja auch mein Masterstudiengang International Business Development studiert, also Internationalität war da schon immer wichtig gewesen. Dass es am Endeffekt natürlich dann immer in Frankfurt saß, war dann eher so ein Zufall gewesen. Kam dann einfach aus den Gesprächen raus, letztendlich, dass es dann gepasst hatte, dass ich es interessant fand und mich dafür dann entschieden habe.
Okay. Und mit welcher Mission wurdest du zu Emma reingeholt? Warum wollten die dich haben und was solltest du für Emma erledigen?
Ja.
Oder damals ja nicht Emma, aber wir nennen es jetzt einfach mal Emma.
Ja, also die Mission letztendlich war, das Geschäft zu internationalisieren. Das heißt, eine sehr große Aufgabe natürlich, wie du schon gerade angeführt hattest. Das Unternehmen war damals gerade in Deutschland unterwegs gewesen, hatte erste Schritte in Österreich, in der Schweiz getätigt gehabt. Das heißt, mehr im deutschsprachigen Raum. Deswegen meine Aufgabe war gewesen, letztendlich das internationale Geschäft aufzubauen. Das heißt, Expansion in andere Länder, speziell nicht deutschsprachige Länder, zu leiten. Warum ich? Gut, jetzt hättest du Dennis oder Manu fragen müssen. Ich glaube, unter anderem, was es ausgemacht hat, ich meine, ich hatte vorhin kurz erwähnt, ich hatte eine kaufmännische Ausbildung vor meinem Studium gemacht, hatte dann meinen Bachelor, meinen Master gehabt. Ich glaube, dadurch, dass ich schon mal 2 Jahre in der Startup-Szene gearbeitet hatte, verschiedene Geschäftsmodelle mir angesehen hatte, mich da auskannte, da wusste man oder wusste ich, worauf ich mich einlasse auf der einen Seite, aber natürlich dann auch mein Masterstudiengang letztendlich an der ESB, International Business Development, genau da lernst du bestimmte Themen wie arbeitest du eine Strategie, wie leitest du Expansion, solche Themen werden da, sag ich mal, behandelt. Ich glaube, das war so von meinem Paket her insgesamt. Wir waren damals ein sehr, sehr junges Unternehmen noch gewesen, ein Paket, was dann dementsprechend ja, ansprechend war, dass man gesagt hat, hey, dem trauen wir das zu, ist jung, ambitioniert, aber das glauben wir, das kann er schaffen und so
Cool.
kam es dann dazu.
Vielleicht einmal zum Verständnis, um die Leute abzuholen, die jetzt nicht so ganz im Bilde sind. 2016 bist du dann dahin. Wie viel waren da noch außer dir? Also wie groß war das Team?
Ja, also ich glaube, insgesamt waren wir damals, ich würde mal sagen, so 30 Personen, Festangestellte und Praktikanten. Ja, da muss man sagen, zu, also es war, wie gesagt, war immer und der Mann so zusammen. Ja, ich hatte bei mir am ersten Arbeitstag immer einen Werkstudenten und einen Praktikanten gehabt. Also mein Team war sehr überschaubar am Anfang gewesen, als es
Okay.
losging. Von daher, ja, sag ich mal, hat sich das dann Stück für Stück aufgebaut gehabt, mit dem Erfolg, sag ich mal, den man dann hatte, indem man, sag ich mal, in mehr und mehr Märkte vorangedrungen ist.
War das das erste Mal eigentlich, dass du dann schon Teams geführt hast oder ein Team geführt hast?
Ja, das kann man so sagen. Vorher war es mehr, sag ich mal, Projektmanagement gewesen in dem Sinne, aber wirklich Teamverantwortung, kann man sagen, dass das erste Mal dann wirklich war, ja.
Ich kann mir vorstellen, wie alt warst du da ungefähr?
Ja, ich war dann 27 zu dem Zeitpunkt.
Ich kann mir vorstellen, dass es kann eine Herausforderung sein, vor allen Dingen, wenn man das vorher noch nicht richtig gemacht hat. Wie bist du damit umgegangen? Weil Emma ist jetzt ja, also ne, die seid dann ja auch ziemlich schnell expandiert. Also es ja, ging ja nicht nur um Expansion, sondern ihr habt dann ja auch ein gewisses Tempo hingelegt. Einmal was die Länder angeht, in die ihr geentert seid, aber auch die Mitarbeiter, die ihr euch reingeholt habt. Da würde mich mal interessieren, wie du mit dieser Rolle so umgehen konntest, mit dem Stresspegel und was auch vielleicht Herausforderungen waren für dich.
Also ich glaube, einer der Vorteile war, ja, es war die erste Führungserfahrung, aber zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, hatte ich schon, ja, in verschiedenen Unternehmen gearbeitet gehabt, also sei es meine Ausbildung, ich hatte, ja, verschiedene Praktika während des Studiums gehabt, verschiedene Werkstudententätigkeiten gehabt, das heißt, ich hatte immer unterschiedliche Vorgesetzte auch gehabt, von denen ich mir einiges abschauen konnte, im Positiven wie im Negativen, was man machen sollte, was man gegebenenfalls nicht machen sollte. Und ich glaube dann, was dann einfach essentiell ist, ist natürlich für jeden selber, einen eigenen Weg zu finden. Wie möchte man führen? Was funktioniert, was nicht? Das ist natürlich auch gerade am Anfang, wenn man jung ist und nicht so viel Erfahrung hat, auch so ein bisschen einfach mal zu testen, was funktioniert. Wir hatten damals insgesamt ein recht junges Team gehabt. Das heißt, da war jetzt auch auf der Führungsebene, haben die wenigsten schon Führungserfahrung vorher gehabt. Aber man hat sich da natürlich ausgetauscht gehabt und hat einfach geschaut, was funktioniert. Und ich glaube, noch viel, viel wichtiger, man hat sich halt versucht, die richtigen Leute heranzuholen. Was waren die Hürden? Natürlich, du wirst am Anfang eingestellt, das heißt, du musst rasant loslegen, du musst performen, du musst natürlich erstmal den Überblick verschaffen. Was bedeutet denn jetzt Wachstum? Das heißt, welche Länder sind attraktiv? Du musst schauen, wie bekommst du die richtigen Mitarbeiter überhaupt erstmal an Bord? Gerade in der Anfangsphase, wenn dein Startup noch nicht so bekannt ist. Ich meine, jetzt ist es eine andere Frage für immer, jetzt kennt man nicht jeder, aber gerade in der Anfangsphase ist das natürlich eine ganz andere Herausforderung. Und gerade wenn du natürlich internationalisieren möchtest, die Mitarbeiter dann wirklich zu bekommen, die Sprache sprechen und das dann in Frankfurt, also war nicht immer so einfach. Und gerade am Anfang, die erste Hürde ist natürlich zu zeigen, wie baust du dein Playbook auf, Schritt für Schritt, dass du erfolgreich in Märkte expandieren kannst auf der einen Seite. Aber darüber hinaus natürlich dann auch zu schauen, ja, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also die ganzen Learnings musst du halt sehr schnell. Also du kannst immer falsche Entscheidungen treffen. Viel wichtiger ist es am Ende, dass du daraus bestimmte Learnings ziehst und sie beim nächsten Mal vermeidest.
Okay, also einmal Hürden beim Hiring, aber ich kann mir auch vorstellen, du hast auch gerade eben erwähnt, die Märkte zu verstehen. Da gab es doch bestimmt auch Schwierigkeiten, was so Product Market Fit angeht, weil jedes Land ja andere Präferenzen hat. Wie seid ihr da vorgegangen? Man hört das ganz oft, Product Market Fit ist die Hürde. Wenn man die überwunden hat, dann, also ich glaube, der Martin Schilling hat es beschrieben, wie so ein Berg, wo du so einen Stein, so eine Steinkugel wie bei Indiana Jones so einen Berg hoch tragen musst und dann fällst du noch ein paar Mal nach hinten und rollst mit dem Ding runter und rollst es wieder hoch und irgendwann hast du Product Market Fit. Wie war denn das bei euch mit dem Modell?
Ja, also ich glaube, da haben wir schon im Vorhinein sehr, sehr viel getestet und hatten da auch Glück gehabt. Also haben auch selber die Matratzen dann selber auch entwickelt gehabt, hatten ein eigenes Schlaflabor gehabt und sind dann relativ schnell, sag ich mal, dazu gestoßen, dass die Matratze im Vergleich zum Wettbewerb, man muss dazu sagen, es war damals ja sehr, sehr viel. Ich meine, es war ein boomender Markt, es gab sehr, sehr viel Wettbewerb, es war sehr viel Wagniskapital im Markt gewesen. Kam sehr schnell dazu, dass man ein sehr positives Feedback bekommt, weil am Ende war es eher so ein Markt, sag ich mal, wo ganz, ganz wenige überleben. Ich will jetzt nicht sagen, der winner takes it all, aber es war sehr, sehr ähnlich gewesen. Es gab dann wirklich nur zwei, drei Wettbewerber, die es geschafft hatten. Von daher war das schon, sag ich mal, dass man relativ schnell ein Produkt hatte, was funktioniert hatte. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich einen Markt, den man explizit herausstellen kann. Das war die Schweiz gewesen, in dem es eben nicht funktioniert hatte. Das Modell. Und ich war dann einmal auf einer Konferenz gewesen und hat dann einige Gespräche geführt und kann mich auch sehr gut an einen Herrn erinnern, der dann wortwörtlich zu mir meinte, ihr habt anscheinend eine sehr gute Matratze, die auch im Fernsehen, im TV schon bewerbt. Ich würde mir eher die schlechteste Schweizer Matratze kaufen, als jetzt die beste deutsche. Und in sehr, sehr vielen Ländern hat das Made in Germany halt sehr, sehr gut gezogen. Das war in der Schweiz eben nicht der Fall gewesen. Und dementsprechend mussten wir da nochmal an der Stelle dann ran und bin dann von der Geschäftsreise zurückgekehrt und da haben wir uns nochmal rangesetzt und nochmal ein eigenes Produkt für den Schweizer Markt entwickelt. Und ich glaube, das Produkt existiert jetzt immer noch. Ist wahrscheinlich nicht mehr der 1:1-Version von damals, aber ist nicht 1:1 die deutsche Matratze.
Wow, okay, das wusste ich nicht, aber dass der Schweizer Markt ein bisschen anders gestrickt ist, kann ich mir schon vorstellen. Was würdest du sagen, waren denn so deine Key Learnings aus dieser Zeit, die du dort mitgenommen hast, in dieser rasanten und schnell wachsenden Phase? Was waren so deine Major Keys?
Ich glaube, zum einen wirklich, es geht nicht immer nur um das reine Kapital, was du hast, sondern wie effizient du es einsetzt. Das heißt, es gab sehr, sehr großen Wettbewerb, die sehr hohe Fundings hatten im Vergleich zu uns, die aber trotzdem jetzt auf mittlerer Zeit nicht erfolgreicher waren, ganz und gar nicht, sondern ja, die, sag ich mal, Stück für Stück geschafft haben, sag ich mal, zu überleben, vorzudringen, aber nicht wirklich so erfolgreich zu sein, wie es immer am Ende war. Das ist die eine Sache. Beim Rekrutieren, schau nach Personen, die wirklich den Biss haben, den Willen, etwas zu lernen. Denn wenn du den Biss hast, etwas zu lernen, dann wirst du erfolgreich sein. Alles andere kannst du auf der Strecke noch lernen. Also du musst jetzt nicht immer alles können. Schau, dass du da die richtigen Talente parat hast. Und ja, du brauchst dann einfach eine große Vision, aber auch musst dir auch überlegen, wie kannst du die wirklich runterbrechen in einzelne Schritte. Und ich glaube, das ist uns damals ganz gut gelungen. Und man sieht es ja jetzt auch noch viele, viele Jahre später, wie erfolgreich das Unternehmen ist. Und das spricht sicherlich dafür.
Cool. Und als ihr dann auseinandergegangen seid, kann ich mir vorstellen, ich meine, du bist dazugestoßen, ihr wart noch ein kleines Team, 20, 30 Leute. Wie viel wart ihr, als du gegangen bist? Kannst du das abschätzen?
Wir waren dann knapp 200 Leute gewesen damals.
Wow.
Das heißt, das war dann auch ein komplett anderes Arbeiten natürlich. Du hast dann komplette Strukturen gehabt, Hierarchien. Die hattest du natürlich am Anfang nicht gehabt. Am Anfang hat ja jeder so gut wie alles gemacht, wie es halt so am Anfang ist am Ende. Und von daher war es ein komplett anderes Arbeiten. Hat immer seine Vor- und Nachteile sicherlich. Aber es war schön, dann zu dem Zeitpunkt zurückzublicken, was man innerhalb dieser Zeit dann ja, aufbauen konnte.
Okay, und musstest du dann erstmal ein bisschen runterkommen von der Zeit oder hast du dann dich direkt ins nächste Projekt gestürzt?
Nee, ich habe mich dann direkt ins nächste Projekt gestürzt gehabt. Ich meine, da war damals eine tolle Zeit gewesen. Aber es war dann auch Zeit gewesen, noch was anderes zu machen. Gerade wenn man so expandiert, man nimmt enorm viel mit, aber wenn man über 10 Märkte expandiert hatte, dann sagt man auch mal, hey, es gibt sicherlich noch andere Themen, die man mitnehmen kann. Man hat sehr, sehr viel gelernt für die Zeit, muss ich sagen. Also bin da enorm dankbar, rückblickend auch. Aber dann war es einfach mal, sich nochmal weiterzuentwickeln in eine andere Richtung, nochmal ja, nochmal was zu lernen, und von daher war dann der nächste Schritt dann angesagt damals.
Und du bist dann in ein MedTech-Unternehmen gegangen. Ich habe Schwierigkeiten, den Namen auszusprechen. Ist es Amöna oder Amoena?
Ja, da streiten sich die Geister drüber. Der eine sagt so, der andere so, von daher kannst du noch nicht falsch liegen. Ich sage immer Amoena. Genau. Bin ich bei einem Mittelständler, ich muss sagen, Hidden Champion gelandet, über eine Headhunterin damals. Ja, ein Unternehmen mit Sitz in Oberbayern, Rosenheimer Landkreis. Die ja, hatten damals 800 Mitarbeiter und haben jemanden gesucht, die Geschäftsführerin, der ja, das Business Development vorantreibt, und ja, hatten 15 Tochtergesellschaften, konnte dementsprechend da international arbeiten. Und das war dann so für mich die nächste Stelle letztendlich, wo ich gesagt habe, hey, da kannst du noch mal was lernen, auch bezüglich Strukturen. Da hast du noch mal eine gewisse Struktur auch als Führungskraft dann noch mal zu reifen. Und deshalb war das dann für mich der nächste Schritt gewesen.
Vielleicht kurz zusammengefasst, was hat Amöna oder was macht Amöna?
Möhner ist ein Hersteller von Brustprothesen. Bedeutet, Damen, die beispielsweise Brustkrebs haben, können sich entweder operieren lassen, brusterhaltend, letztendlich so, dass beispielsweise Silikon, sag ich mal, Implantate aufgenommen werden, oder sie bekommen ihre Brust abgenommen und tragen sozusagen eine externe Prothese. Also das kannst du dir so vorstellen, das ist einfach eine Tasche auf der Rückseite von dem BH, da kannst du die Prothese reinschieben, und von außen sieht dann keiner, ob du eine Prothese trägst oder nicht.
Okay, interessant. Und was konntest du, wie konntest du dich denn da jetzt noch weiterentwickeln? Ich meine, du warst vorher bei einem Startup, was dann expandiert ist, jetzt bei einem Mittelständler schon gestanden. Was konntest du da so für Learnings mitnehmen? Oder wie konntest du dich da persönlich auch weiterentwickeln als Führungsperson oder dann halt sehr spezifisch in dem Bereich, in dem du gearbeitet hast?
Ja, also damals war es natürlich so, das Unternehmen war ja international aufgestellt, dementsprechend konnte ich geschäftsreisend ins Ausland tätigen. Wie Amoena aufgestellt war, immer war sehr, wir haben immer, sag ich mal, damals in meiner Zeit komplett aus Frankfurt ausgesteuert. Das heißt, wir saßen alle auf einer Ebene letztendlich, hatte seine Vorteile, wenn du Meetings halten wolltest. Aber so war es für mich dann nochmal ein komplett anderes Arbeiten. Ich bin in die Länder gereist, seit nach China, in die USA. Habe dort vor Ort Meetings gemacht. Das heißt, es war nochmal eine komplett andere Projektarbeit am Ende. Und ja, was lernst du? Du kannst natürlich nochmal anders lernen, sag ich mal. Mittelständler tut natürlich anders, sag ich mal, Unternehmen führen, eine Jahresplanung vollziehen. Aber du hast natürlich auch viel senioriere Personen im Unternehmen, die viele Jahre Erfahrung vorweisen können, von denen du einiges mitnehmen kannst. Und das war für mich damals nach der Zeit, sag ich mal, wo es sehr, sehr schnell hervorging im Startup-Umfeld, nochmal eine schöne Zeit, nochmal zu reflektieren, zu lernen, zu sehen, was kann man mitnehmen auf der einen Seite, aber was kann man auch so im Mittelstand nochmal mitnehmen, was gut funktioniert. Und von daher war es dann eher von der menschlichen Seite her prägend gewesen, da halt wirklich einige Kollegen, die seit vielen Jahren im Business waren, da zur Seite zu haben, mit denen zusammenzuarbeiten.
Wie ist das eigentlich? Ich habe selber noch nie im Mittelstand gearbeitet. Ich habe mit dem Mittelstand zusammengearbeitet. Also zum Beispiel, als ich bei APX war, bei dem VC, gibt es ein Event, wo Startups und Mittelständler aufeinandertreffen. Das heißt, ich war da auch Kommunikationsschnittstelle und habe das Ganze mit organisiert und so weiter. Deswegen, ich verstehe so den Willen zwischen Startups und Mittelstand zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, weil beide haben Vorteile und Nachteile, die man gegenseitig aushebeln kann und ausgleichen kann. Was mich allerdings wirklich mal, was ich spannend fände zu hören von dir, ist, ob da bei den Mitarbeitern, wie das Mindset so ist. Also im Startup kann man ja sagen, es ist schon ein gewisser Typus Mensch, der dorthin geht. Und ich bekomme immer gesagt, dass es im Mittelstand anders ist. Also da wird dann mal nicht die Extrameile gegangen. Da hat man vielleicht jetzt nicht die allerhöchsten Ambitionen und sagt jetzt, ich will in der und der kurzen Zeit ganz viel erledigt haben und expandieren und groß werden. Da ist man einfach so zufrieden mit dem, was man so macht. Und es gibt andere Prioritäten im Leben, was ja völlig fein ist. Würde mich mal interessieren, ob du das auch so wahrgenommen hast oder ob das vielleicht ein Trugschluss sein könnte.
Ja, also ich tue ungern pauschalisieren,
Ja.
grundsätzlich, aber tendenziell trifft schon zu. Ich meine, oftmals, was in Startups, gerade natürlich in jüngeren Startups, hast du viele junge Menschen, die ambitioniert sind, die vorankommen wollen, die jetzt nicht unbedingt die Erfahrung haben, aber die einfach, ja, die einfach selber was reißen wollen. Wie ich damals auch in die Startup-Szene selber gekommen bin. Und im Mittelstand hast du natürlich auch ambitionierte Personen, aber da ist jetzt nicht unbedingt jeder vielleicht so ambitioniert. Der eine sagt halt einfach, ja, er möchte einen Job haben, den Spaß macht, für ein Unternehmen arbeitet, was ein tolles Produkt anbietet und eine tolle Dienstleistung, was auch völlig in Ordnung ist. Aber sind schon verschiedene Welten letztendlich. Ja, muss man einfach so sagen. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich auch tolle, ja, innovative Mittelständler, also keine Frage, aber vom Spirit her natürlich, wie du arbeitest, die Art und Art und Weise, wie du Meetings hast, mit welchen Kollegen du arbeitest, ist schon grundverschieden am Ende. Das stimmt schon.
Okay. Das hast du gerade schon erwähnt, wie man Meetings macht. Das fand ich der perfekte Übergang zum Memox. Du hast dich dann nämlich entschieden, okay, Mittelstand hast du abgehakt und hast dich dann entschieden, wieder zurück nach Frankfurt und zu Memox. Vielleicht einmal vorweg, wer ist Memox? Was macht ihr und wie lange gibt es euch?
Genau, richtig. Ja. Also Memox ist ein Meeting-Conferencing-Anbieter, ja, der sich zum Ziel gesetzt hat, ja, die Zusammenarbeit zu verbessern. Das heißt, wir ja, möchten dabei unterstützen, ja, dass man Spaß und produktive Meetings hat letztendlich. Wie machen wir das? Ja, wir haben eigene Meetingräume, sowohl in Basel, also in Zürich, in Frankfurt. Und haben da verschiedene Größen, verschiedene Ausstattungen und schauen, dass wir da halt auf die Anforderungen der Teams eingehen können und ja, da ein perfektes Meeting und Workshop-Setup anbieten können. Seit wann gibt es uns? Seit 2016 gibt es uns. Wir sind typisch als ein, ja, Produktanbieter gestartet. Das heißt, wir haben Cubes, man kennt es vielleicht, die rechteckigen Sitzgelegenheiten hergestellt, beschreibbare Tische. Und wie es dann oftmals so in der Startup-Szene ist, ja, haben wir ein
Haben der
Pivot
Pivot,
hingelegt. Ähm,
ja.
ja, genau, die Produkte waren gefragt gewesen, die Kunden wollten sie testen, man hat eine Räumlichkeit angemietet, sie kamen sehr, sehr gut an und aus dem Grund kam dann das Geschäftsmodell. Und was uns so ein bisschen, ja, sag ich mal, auszeichnet, ist eigentlich die umfassende Lösung, die wir rund um das Produkt gebietet, sag ich mal, entwickelt haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Räumlichkeiten mit der perfekten Technik, aber wir haben auch leckeres Catering, was wir anbieten. Wir haben die passenden Moderatoren, wenn du jetzt einen Workshop benötigst, jemanden, der den leitet, der Meetings führt, aber auch hin zu Teambuilding-Aktivitäten am Ende. Und ich glaube, dann der heutigen Zeit, oder was mich da bewirkt hat, sage ich mal, eigentlich hinzuwechseln, war, dass ich die Erfahrung gemacht habe, egal wo auf der Welt ich bisher gearbeitet habe, dass Meetings und Workshops nicht immer so die beste Erfahrung waren. Gerade die Räumlichkeiten irgendwie, man hat oftmals noch einen Flipchart, wie man arbeitet, man hat einen Beamer, gelegentlich funktioniert die Technik nicht. Also die Meeting-Erfahrung insgesamt war so nicht die allerbeste. Und das möchte halt Memox besser machen. Und es spricht auch viel dafür, dass sich da einiges ändert. Also bin neulich mal über eine Studie gestoßen vom Fraunhofer Institut und demnach ist es so, dass irgendwie 2018 war die Studie, dass 25% des durchschnittlichen Mitarbeiters oder 25% der Zeit, die Mitarbeiter aufwendet im Job, verbringt er in Meetings, was eine nicht unerhebliche Zeit ist. Und bis zum Jahr 2030 soll die auf 45% steigen. Also man würde fast die Hälfte seiner
Uff.
Arbeitszeit in Meetings verbringen. Und ich glaube, jeder, der schon mal ein Meeting oder jeder kennt das Gefühl, mal in einem schlechten Meeting gesessen zu haben oder eine langweilige Schulung oder Workshop und die halt einfach nicht wirklich interaktiv ist und die einfach langweilig ist. Und das versuchen wir mit Memos quasi zu lösen.
Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ihr löst ein Pain, weil ich bin absolut kein Fan von klassischen Meetingkulturen. Sie sind mir oft zu lange und es gibt den klassischen Joke, was machst du gerade oder wo bist du gerade? Ja, ich bin in einem Meeting, was auch eine E-Mail hätte sein können, was völlig stimmt. Und um einfach mal so dieses auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer das mal zu vermitteln, was ihr macht, ist, ich war ja bei euch und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Situation wart, euch irgendwie, ihr seid, sitzt am Tisch und habt eine Idee und dann wollt ihr das jemandem darstellen und dann braucht man ja Zettel, Papier oder wenn man in der Uni ist, ein Tablet und so. Und bei Memox kannst du halt wirklich auf jeden Tisch kritzeln. Und das hat mich, also das ist total pragmatisch und easy, aber das hat mich so fasziniert. Du hast da, der ist auch magnetisch, wenn ich es noch in richtig in Erinnerung habe. Und du kannst halt sofort den Stift zücken, kritzeln und das Ding dann sogar hochfahren und umklappen und hast dann quasi einen Chart. Und das ist, finde ich, also das war so der erste Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, ja, okay, jetzt kann ich mir Gruppenarbeit noch anders vorstellen, weil man sitzt zusammen am Tisch, man arbeitet am Tisch und am Ende präsentiert man das, was man halt auf den Tisch gekritzelt hat. Fand ich total cool. Hat sehr viel. Und was ich auch interessant fand, waren die Cubes, die ihr da habt. Das würde mich also, vielleicht kannst du mal erklären, was das Besondere an diesen Cubes ist, was dann so eine gewisse Dynamik in dieses Meeting reinbringen soll.
Also ich habe ja kurz schon erwähnt gehabt, wir ja, tun selber die Produkte oder haben die Produkte selber entwickelt und die Produkte sind so, oder gerade der Cube ist so konzipiert worden, dass du bis zu 20 Minuten ganz bequem drauf sitzen kannst, aber nicht länger. Und das fördert natürlich die Aktivität des ganzen Meetings. Und das ist genau das Ziel. Du sollst nicht wie auf einem ganz normalen Stuhl da sitzen und sollst dich zurücklehnen und einfach dem Redner zuhören, sondern soll wirklich Interaktion stattfinden. Und ja, das macht natürlich auch gute Meetingformate aus. Und das ja, möchten wir einfach fördern, die Zusammenarbeit. Und es soll in der Zukunft einfach keine langweiligen Meetings mehr geben. Also die Zeiten, in denen man, sagen wir, standardmäßig gegebenenfalls ins Tagungshotel gegangen ist oder so, gibt es keinen Grund mehr heute im 21. Jahrhundert. Es gibt viele tolle Möglichkeiten. Wir haben da eine, die sich prädestiniert dafür ist. Und dementsprechend freut mich einfach, ja, dass dein Besuch, sagen wir, dass du das so als Resultat mitgenommen hast, unsere Produkte zu verstehen und das dann auch wertzuschätzen.
Ja, das hat echt viel Freude gebracht. Allerdings ist mir dann auch sofort in den Kopf geschossen, okay, jetzt gibt es natürlich sowas wie WeWork. Und ich meine, die sind ja auch schon dafür bekannt, dass, also nicht Meetings, aber generell das Arbeiten mit mehr Spaß verbunden werden sollen. Die haben auch mal einen Kicktisch da stehen. Ich war selber noch nie in einem WeWork, aber habe das Unternehmen schon kennenlernen dürfen. Und da würde mich jetzt auch von deiner Seite aus mal interessieren, inwiefern ihr euch von einem WeWork abgrenzt, was sozusagen vom Businessmodell her unterschiedlich ist und ob WeWork nicht auch vielleicht bedrohlich werden könnte, eventuell als Konkurrent und das Konzept sich dann überlegt zu übernehmen.
Also ich glaube, einerseits, was uns da differenziert ist, dass wir wirklich auf Meeting-Formate ausgelegt sind. Das heißt, du kommst im Team zu uns. Das heißt, wir haben keine Einzelarbeitsplätze. Sicherlich haben Wettbewerber am Ende ja Räume, die sie zur Verfügung stellen, aber die Räume sind in der Regel eher ein Beiwerk. Also wir sind wirklich dafür bekannt, die Expertise auch zu haben. Das heißt, bei uns bekommst du, je nachdem, was für ein Setup du brauchst, bekommst du das von uns zusammengestellt, sei es jetzt eine Theaterbestuhlung, sei es jetzt ein interaktives Workshop, das tun wir, sag ich mal, dir perfekt letztendlich vorbereiten. Und wie gesagt, die ganzen Zusatzdienstleistungen von Catering, was wir dir organisieren, als auch ja, Teamaktivitäten, wir buchen dir Hotels dazu, also alles aus einer Hand, plus natürlich unser Vorteil, dass wir die Produkte selber entwickelt haben. Die kannst du jetzt nicht eins zu eins so schnell kopieren. Ich glaube, das macht uns, sag ich mal, da einzigartig. Von daher, glaube ich, gibt es für jeden Need im Endeffekt, für jeden Bedarf, gibt es dann ein bestimmtes Produkt. was wir einfach gesehen haben, gerade durch die Pandemie, es gibt immer mehr und mehr Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Büroflächen aufgrund dessen oder Meetingflächen werden von vielen Unternehmen auch immer weiter reduziert. Und das gibt natürlich dann die Möglichkeit, dass viele Unternehmen, sei es jetzt Großkonzerne, aber auch Mittelständler zu uns kommen, um dann vor Ort ja, ihre Meetings abzuhalten. Also es können Team-Meetings sein, die dann wöchentlich oder biweekly stattfinden. Es können Board-Meetings sein, Workshops, gibt verschiedene Formate. Es gibt eigentlich jetzt nichts, was es bei uns jetzt nichts gibt.
Okay, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei euch die Challenge sein wird, die Leute als Team einmal reinzukriegen. Und wenn sie einmal da waren, kann ich mir vorstellen, dann wollen sie wiederkommen. Also, dass man dann ich sag mal, Kosten hat, die dann nochmal immer wieder zu konverten und dazu zu bringen, zu kommen, sondern dass halt wirklich die Challenge ist, einmal überzeugen und dann spricht das Event wahrscheinlich für sich.
Das trifft sehr gut, ja. Also wir haben einen sehr, sehr positiven Net Promoter Score. Also wie du gerade sagtest, wer einmal bei uns ist, die Erfahrung gemacht hat, der ja, kommt sehr, sehr gerne wieder. Und von daher, ja, also das ist halt also der erste Touchpoint für uns, extrem wichtig. Und ja, wenn wir jemanden vor Ort hatten, dann ja, haben wir in der Regel einen neuen Bestandskunden gefunden.
Okay. Ich würde gerne mit dir jetzt gegen Ende nochmal ein Thema ansprechen, was dir persönlich auch recht wichtig ist, und zwar dieses Thema Erfolg als Arbeitnehmer. Ja, wir können einmal gleich für dich, würde ich gerne einmal wissen, was für dich Erfolg eigentlich ist. Aber ich meine, der Podcast konzentriert sich auf bunte Karrieren. Das schließt jetzt Arbeitnehmer definitiv nicht aus. Wir haben aber überwiegend aktuell halt viele, viele Gründerinnen und Gründer bei uns im Podcast gehabt. Das heißt, wir haben die Perspektive oft mitbekommen und da lässt sich der Erfolg ja ganz gut sichtbar machen und bemessen. Allerdings hattest du vollkommen recht, Erfolg kann man auch als Arbeitnehmer haben und da bist du ein gutes Beispiel. Deswegen würde mich einmal wirklich, wie gerade eben schon erwähnt, interessieren, was bedeutet Erfolg erstmal für dich in diesem Kontext?
Ja, Erfolg zu definieren ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also ich würde sagen, grundsätzlich für mich, dass ich mir einen Job aussuche und den ja gut meistere, mit dem Team erfolgreich bin, das heißt etwas aufbaue, das ist für mich eigentlich was wirklich Erfolg ausmacht. Das heißt, ich koppel das jetzt nicht unbedingt an eine bestimmte Zahl, sondern ich schaue mir eher ein Geschäftsmodell an, schaue wegen ja, was kann man da in welchem Zeitraum, sag ich mal, rausholen? Und was ist meine Mission bei diesem Trip? Und das macht für mich sogar immer dieses Wort Erfolg dann eigentlich aus.
Okay. Und eine Sache, die mir halt bei dir auch aufgefallen ist, dass du immer einer von den also jetzt vor allen Dingen bei Emma und auch bei Mailbox kann ich mir vorstellen, so ein Frühjoiner bist und deswegen auch dann die Gelegenheit hast, in eine Führungsposition reinzugehen, hast du ja auch beim Mittelständler dann auch den Sweet Spot gehabt. Vielleicht einmal, wie kommt man als Mitarbeiter direkt in so eine Führungsposition und was sind da so die Benefits, die man da so rausziehen kann als Angestellter?
Also ich glaube, so eine pauschale Antwort gibt es nicht, weil die Frage ist ja immer, am Anfang schon abschätzen zu können, wie erfolgreich wird das ein Startup, ist immer schwierig. Also ich meine, das ist ja das Geschäftsmodell auch von VCs letztendlich, von Anfang an, sag ich mal, auf das richtige Startup zu wetten. Ich glaube, am Ende, man schaut sich natürlich verschiedene Geschäftsmodelle einmal an, und ja, schaut dann an, wegen was ist das richtige Team? Ist das Team komplementär zusammengesetzt? Was für ein Geschäftsmodell steckt dahinter? Aber auch natürlich, ob der Zeitpunkt halt der richtige ist. Ich glaube, das darf man auch jetzt nicht unterschätzen an der Stelle. Ich glaube, das sind so ein paar Parameter einfach, wo man sich schon mal am Anfang ansehen kann, ob das was werden könnte, ob nicht. Was sind die Vorteile? Die Vorteile natürlich, dass man sich ein Stück weit selbst verwirklichen kann, glaube. Das kann man in so einer frühen Phase sehr, sehr gut im Vergleich jetzt zu, dass man einfach im regulären Angestelltenverhältnis im Großkonzern oder Mittelstand, sag ich mal, einsteigt. Von daher, ich glaube, ist dieses Teil einer Mission zu sein, von Anfang an wirklich mitzuwachsen, Entscheidungen zu treffen, aber auf der anderen Seite auch natürlich sein eigenes Team aufzubauen, ist etwas, was mir immer sehr, sehr wichtig war. Also, mir ist wichtig, ich arbeite gerne mal ein bisschen länger als 9 to 5. Von daher ist mir auch einfach wichtig, sag ich mal, dass ich mit Leuten um mich herum arbeite, mit denen ich einfach Spaß an der Arbeit habe, die einfach Lust haben, etwas zu bewegen, die ja Teil dieser Mission des Startups sein möchten. Und das sind sicherlich Sachen, Ja, die kannst du natürlich sehr, sehr, sehr gut am Anfang beim jungen Startup umsetzen. Weil selbst wenn du als Führungskraft natürlich beim Großkonzern oder beim Mittelstand einsteigst, kannst du jetzt nicht mit einem Schlag, sag ich mal, deine komplette Belegschaft könntest du austauschen, selbst wenn du, sag ich mal, dann der Vorgesetzte wärst. Aber in dem Moment, wo du natürlich, sag ich mal, ein junges Startup anfängst, etwas aufbaust, hast du da natürlich viele, viele Möglichkeiten, da selber mitwirken zu können.
Okay, spannend. Also Teambuilding, Leadership und solche Themen sind für dich auf jeden Fall wichtige Faktoren, die da mit reinspielen. Das find ich sehr cool. Das ist eine coole Mission. Allerdings gibt es dann immer wieder zwei Themen, die da auch mit reinspielen. Ich bin selber kein großer Fan davon, aber ich weiß, dass es viele interessiert. Das ist einmal das Thema Gehalt. Also, ne, ist das monetär? Lohnt sich das monetär? Und das zweite ist, wie sieht das aus mit Exit-Möglichkeiten? Also als Mitarbeiter zu sagen, also man hat ja schon dann Führungsqualitäten bewiesen und so weiter, was für Exit-Möglichkeiten dann bestehen hinsichtlich anderer Startups, vielleicht auch einer eigenen Gründung oder dann doch in eine Beratung oder in einen Konzern. Also die zwei Themen würde ich gerne nochmal hören, ob's also deine Meinung da einmal reinholen.
Ja, absolut. Natürlich muss man sagen, wenn man in der Regel in ein Startup einsteigt, gerade ein jüngeres Startup, muss man gehaltstechnisch Abstriche machen. Das ist einfach so. Am Anfang ist einfach wenig Kapital vorhanden. Das muss möglichst effizient, sag ich mal, angewendet werden. Dementsprechend gibt es ja je nach Startup, sag ich mal, gibt's ihre Programme, wo man dann, sag ich mal, finanziell beteiligt wird, was dann mal, sag ich mal, ein Upside sein kann, wenn es dann erfolgreich wird. Aber grundsätzlich ja, ja, muss man da auf was verzichten. Wobei ich jetzt persönlich sagen muss, gerade wenn man am Anfang der Karriere steht, sollte man nicht unbedingt jetzt auf das höchste Gehalt achten, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, dass man möglichst viel lernt, weil und sich weiterentwickeln kann, viele Sachen mal testen kann. Gerade in jungen Unternehmen kann man halt oftmals viele verschiedene Aufgaben mal machen, weil man nicht nur Spezialist ist, sondern eher der Generalist, der sich dann mal später spezialisiert. Und wenn man sich dann viel aneignet, gerade wenn man, also ich kann es aus meiner Historie sagen, dann ja, kommt das Geld, sag ich mal, mit den weiteren Karrieren kommt automatisch zu einem. Also das ist dann eher, weil letztendlich wird man für sein Wissen bezahlt. Umso mehr Wissen du hast, umso besser sieht es dann aus. Und von daher, glaube ich, ist es eher so eine Sache, muss es nicht unbedingt schlechter sein. Also ich hatte damals auch, ich hatte als Alternative ein paar Angebote im Consulting, die dann auch ganz anders natürlich datiert. Hätte ich mich so gut entwickeln können oder ja, ich hätte gehaltstechnisch, sag ich mal, wäre ich anders eingestiegen. Aber insgesamt jetzt bin ich froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also das zu der Thematik bezüglich Gehalt. Exit, also ich glaube, insgesamt gibt's einige Möglichkeiten. Sowohl ja in der Startup-Branche natürlich zum anderen Startup zu wechseln. Also was dann für mich klar war, dass ich das Unternehmen immer verlassen werde, gab es einige Angebote, sag ich mal, von ähnlichen Positionen, auch so Geschäftsführerangebote. Bei jüngeren Startups, das war die eine Sache. Mittelstand, glaube ich, brauche ich jetzt nicht erwähnen, da bin ich jetzt am Ende dann auch danach gelandet. Aber ja, natürlich auch mal, je nachdem, was man für ein Wissen aneignet, gibt es auch immer wieder Beratungen, die interessant sind. Also war dann auch mit Beratungen in Kontakt, die sich halt darauf spezialisiert haben, auf Internationalisierung beispielsweise, Expansion. Für so jemanden wär ich dann, sag ich mal, oder war ich dann damals auch sehr, sehr interessant natürlich gewesen. Also man baut natürlich ein bestimmtes Fachwissen dann auf. Und gerade wenn man dann erfolgreich ist in seinem Job, in einem Startup, dann ist es schon etwas, ja, wo man schon gefragt ist. Aber das da brauchen sich dann keine Gedanken machen in der Regel.
Okay, und eine eigene Gründung könnte bei dir in Frage kommen, oder?
Nur, ich hab immer gesagt, es gibt so bestimmte Typen Mensch, die sagen, hey, Arbeitnehmer geht komplett gar nicht. Ich muss unbedingt gründen. Ich habe so immer gesagt von mir, ich bin so zufrieden, wie es ist. Ich tue es niemals ausschließen. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich muss jetzt irgendwie einmal im Leben gegründet haben, um jetzt, damit ich irgendwie zufrieden bin oder so. Für mich, wie gesagt, ich ja, bewege mich in einem Umfeld rum, wo ich viel Entscheidungsfreiheit habe, viele Entscheidungen treffen kann, trotzdem, sag ich mal, Arbeitnehmer bin, ja, innovativen Umfeld, vielen motivierten Personen, Kollegen. Das ist für mich das, was zählt oder so. Von daher kann sein, muss aber nicht.
Cool, geile Antwort. Und jetzt zum Schluss, was kannst du jungen Studenten mitgeben? Was kannst du dir an die Hand geben?
Ja, also ich glaube insgesamt erstmal, ja, man sollte das Studium wirklich ausnutzen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, so viele ja, Vereine, denen man beitreten kann. Founders Club jetzt bei euch in Frankfurt ist natürlich so eine der Möglichkeiten am Ende, wo man viel mitnehmen kann. coole Praktika machen, Auslandssemester, coole Konferenzen. Habe ja einige von euch jetzt beim Q-Summit ja, in Mannheim gesehen. Freue mich, dann wieder euer ganzes Team dann beim Goethe Entrepreneurship Konferenz dann Anfang Juni in Frankfurt zu sehen. Ja, aber auch von Anfang an ein Netzwerk aufzubauen. Jetzt nicht nur mit Studenten, sondern auch mit Unternehmen, einfach mal in Kontakt treten mit den Personen, ist super hilfreich. Und gerade in der heutigen Zeit, Wissen ist so frei verfügbar. Das sollte man nutzen. Also sowohl Online-Kurse, die es verfügbar sind, YouTube hat so viel Material. Als ich 2014 damals in Startup gekommen bin, Thema Venture Capital, war es nicht so einfach, viele Literatur zu finden, wenn dann nur angloamerikanische Literatur, und auch die, sag ich mal, war dann eher von der theoretischen Seite, nicht so von der Praxisseite. Da gibt es mittlerweile so viel. Ich glaube, das ist die Thematik bezüglich Studium, so ein bisschen mehr. Wenn es darum geht, bezüglich Job, einfach, ja, das machen, was einem wirklich Spaß macht. Ich glaube, das ist das, weil dann wird man automatisch erfolgreich sein, wird mit Eifer, sag ich mal, dem Ganzen nachgehen. Aber auch darauf achten, jetzt nicht nur, bei welchem Unternehmen man einsteigt, sondern wer der Vorgesetzte ist. Gerade in den ersten Berufsjahren enorm wichtig, dass man gefördert wird, dass man die richtige Unterstützung bekommt, kann einen enorm pushen an der Stelle. Von daher sollte man auch darauf achten. Also das ist so, ja, das kann jedem nur raten. Das Thema, ja, Gehalt habe ich vorhin schon kurz angesprochen gehabt. Nicht auf den ersten Euro. Man ist natürlich froh, wenn man Studium fertig ist und dann endlich Geld verdienen kann. Aber da die Karriere ist jetzt auch kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Da kommt es darauf an, wie man sich permanent dann weiterentwickelt. Das ist nicht unbedingt, dass der erste Job der bestbezahlte ist, sondern ja, was man daraus lernen kann und was man da dann die nächsten Schritte aufgrund dessen machen kann.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und in dem Sinne, Marc-René, bin ich sehr froh, dass wir miteinander sprechen durften. Und ich bin froh, dass wir uns in Frankfurt bei der GEC sehen. Memox wird nämlich anwesend sein. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin mal gespannt, wie ihr dort präsent seid. Also wer bis jetzt gehört hat und interessiert ist, ihr könnt euch dann, also ich denke mal, du bist sowieso erreichbar auf LinkedIn. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau, verlinke ich auch gerne. Also wer unbedingt mal was mehr über Memox erfahren will oder andere Fragen hat, einfach melden bei LinkedIn. Ich denke mal, das sollte eigentlich kein Problem sein. Bist ja kommunikativ. Ach genau, sorry, habe ich gar nicht gefragt, wo sitzt ihr eigentlich in Frankfurt? Weil euer Standort ist auch spannend.
Genau, ja. Wir sitzen aktuell jetzt im Marienturm, direkt Taunusanlage, ja, sitzen unter anderem Goldman Sachs, Bank of America, Simon Kucher, haben da eine Fläche. Und ja, wenn es dann ab Juni dann noch eine zweite in Eschborn dann noch haben. Und von daher, ja, wer da mal in der Zentrale, im Herzen Frankfurt sitzen möchte oder arbeiten möchte, dann ja, kann sich gerne melden.
Kurze Frage, diese Banken, sitzen die auch manchmal bei euch?
Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ja,
Nee.
die sitzen auch ganz gerne bei uns und sind genauso fasziniert von dem schreibbaren Tisch und von den interaktiven Workshops, die man bei uns erhalten kann. Ja, also durchweg. Also, ja, absolut.
Okay, also in meinem Kopf, ich sehe gerade den alten Investmentbanker im Anzug da an dem Tisch sitzen und dann wieder so ein kleiner Junge sein.
Gut, das ist unser Alltag, aber genau das macht es aus im Endeffekt. Es geht darum, produktiv zu sein, Spaß bei der Arbeit zu haben, Spaß bei Workshops zu haben und dann mit einem Lächeln nach Hause zu gehen. Ja, das bereiten wir mit Memox und
Cool. Marc-René, vielen, vielen Dank, dass wir miteinander heute sprechen durften. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche jetzt noch ein angenehmes Wochenende und einen schönen Start in die nächste Woche.
vielen Dank, Hilo. War mir eine Freude.
Ciao, ciao.
Ciao.